Begeistert, ihr Kinder habt das mega gut gemacht. Auch wenn ihr vielleicht das Lied nicht so gut können habt, habt ihr trotzdem voll mitgesungen von diesem Jesus. Und genau um diesen Jesus geht es eigentlich indirekt auch heute. Weil wir diesen Jesus kennen, können wir die Freude haben, die unser Leben prägt. Wir wollen heute miteinander eine Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte euch ermutigen, versucht, euch in die Geschichte hineinzuversetzen und zu verstehen, was dort genau passiert ist. Stell dir folgende Situation vor. Die Stadt, die gerade am Aufbauen werden ist, ist noch nicht ganz fertig gebaut. Die Häuser wirken noch ein bisschen provisorisch aufgestellt. Vielleicht hat es noch ein paar Gerüste an den Häusern, die noch nicht abgebaut worden sind. Menschen, die gebaut haben, die sind müde, erschöpft vom Bauen, aber auch vom Kämpfen, vom Leben. Dann wird aus Gottes Wort aus der Bibel vorgelesen, laut und klar, so dass jeder versteht, und es trifft die Menschen mitten ins Herz. Plötzlich fließen Tränen. Nicht vor Glück, sondern vor Schuld und vor Traurigkeit. Menschen erkennen, wie weit sie von Gott weg sind. Wie viel sie in ihrem Leben verbockt haben. Wie viel Sünde sie in ihrem Leben haben. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Der Nehemia, der Statthalter von dieser Stadt, und der Esra, der Priester, sagen nicht, ja, das ist gut, bleibt in dieser demütigen Haltung, seid weiter traurig über eure Sünde in eurem Leben, sondern sie machen eigentlich das Gegenteil. Sie stoppen die Traurigkeit und sie rufen zur Freude auf. Sie sagen, und das ist so ein bekannter Ausspruch in der Bibel, ihr könnt auch da vorne mitlesen. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herr ist eure Stärke. Was für ein Moment. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass du traurig bist. Da kommt jemand und sagt, bist nicht traurig. Zumindest im Chaos und in der Traurigkeit der Aufruf zur Freude. Zumindest in der Unsicherheit eine Einladung zum Feiern. Aber warum das? Weil die Freude, von der der Nehemia hier redet, nicht ein oberflächliches Lächeln ist. Nicht irgendwie ein Lachen über einen Witz, sondern eine tiefe, innige Freude. Keine Flucht aus der Realität oder von den Problemen weg, sondern eine Kraft, die aus der Nähe von Gott kommt. Wenn wir auf Probleme schauen, auf all das Negative, das wir in unserem Leben vielleicht erleben, dann nimmt das uns oft alle Energie. Doch die Freude am Herr zeigt uns, dass Gott grösser ist. Er ist unsere Stärke. Und genau um das geht es heute Morgen. Aber vielleicht müssen wir ganz am Anfang fragen, was bedeutet denn die Freude am Herr überhaupt? Und wie kann sie auch uns, zumindest in unseren Unsicherheiten, Stärke sein? Ich möchte heute Morgen ein bisschen aufzeigen, was Gottes Freude in dir genau stark machen kann. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch einfach mal ein bisschen mit einbeziehen. Und zwar möchte ich von euch wissen, was macht euch Freude? Bei Iris haben wir es gehört, ein Lachen von einem Kind macht ihr Freude. Was macht euch Freude? Schocki. Hey, super Antwort. Das hätten die Erwachsenen nicht getraut zu sagen, aber vielleicht haben sie es auch gedacht. Was macht sonst noch euch Freude? Singen. Sehr gut. Hockey-Match. Vor allem, wenn Kloten gewinnt, gell, ja. In die Schule gehen macht ihr Freude? Uni-Hockey spielen? Gegenwart. Gegenwart von Gott, sehr gut. Geschenkli. Tanzen. Schaffen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die euch Freude macht. Aber eigentlich bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Es hat keiner gesagt, in Gottesdienst komme Sonntagmorgen. Und das erklärt vielleicht auch, warum das ganz viel so ein bisschen müde da hocken und nicht so fröhlich reinschauen. Aber es gibt doch ganz viele Sachen in eurem Leben, die euch Freude machen. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die uns traurig machen. Vielleicht gerade so am Anfang von einem neuen Schuljahr schaut man zurück aufs letzte Schuljahr. Also es gibt ein paar, die freuen sich extrem, wieder in die Schule gehen. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, nein, nicht schon wieder in die Schule. Warum? Weil sie vielleicht noch ans letzte Schuljahr denken und vielleicht an Lehrer denken und denken, oh, der hat mich genervt, der Lehrer. Der gibt immer so viele Hausaufgaben oder was auch immer. Es gibt manchmal so Momente, wo man zurückschaut und sich aufs Negative konzentriert und das nimmt einem alle Energie. Aber vielleicht freust du dich auch auf all das Gute. Also die sich freuen an der Schule, ist vielleicht nicht einmal unbedingt zu lernen, sondern die anderen Kollegen, die sich wieder treffen können. Und wie geht es den Eltern? Also ich weiss, von vielen Eltern, die freuen sich halb, wenn die Ferien durch sind und die Kinder wieder in die Schule gehen und wieder einen geregelten Ablauf haben. Bei uns ist es auch so. Ich kenne Kinder, die bis am Mittag im Bett bleiben, sondern die müssen raus, die müssen etwas machen. Vielleicht denkst du auch, ah, mein Kind muss sich das Jahr unbedingt mehr Mühe geben. Aber vielleicht lässt du es einfach so geschehen und es geht einfach so weiter, wie wenn nichts anderes passiert wäre. Wir wollen heute Morgen die Geschichte, die ich vorher schon ein bisschen angefangen habe zu erzählen, ein bisschen genauer anschauen. Weil das Volk Israel hat nämlich auch zurückgeschaut und hat Bilanz gezogen über ihr Leben, über das, wo sie herkommen. Und das hat sie unglaublich traurig gemacht. Ich lese jetzt den ganzen Vers aus Nehemia 8, Vers 10. Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Oder wie ich es vorher gesagt habe, eure Stärke. Wir hören hier eine kurze Begebenheit vom Volk Israel. Dem ist etwas vorausgegangen, das zu dieser Aussage gekommen ist. Das wollen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Und da treffen wir den Nehemia an, der den Vers geschrieben hat. Der Nehemia ist der persönliche Mundschenk vom König, vom persischen Königshof gewesen. Er ist also in der heidnischen Umgebung in eine bedeutende Stellung aufgestiegen. Der persische König hat für die Aufgabe vom Mundschenk jemanden gesucht, der nicht irgendeine Person ist, sondern die intelligent sein musste. Er hat eine gewisse Reife haben und vor allem hat er dem König gegenüber eine gute Beziehung haben. Weil früher ist immer wieder vorgekommen, dass der König mit irgendwelchen Getränken vergiftet worden ist. Und der Mundschenk hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Der König hat im Nehemia jetzt einen Mann gefunden, der intelligent war und der vor allem sehr ehrlich war und vertrauenswürdig. Der König hat ihm total vertraut. Und der Mann hat jetzt auf die Erlaubnis von dem König hin dürfen nach Israel reisen, um dort die Stadt, seine Stadt, wieder aufzubauen. Als die Stadtmauern fertig gebaut waren und die Häuser so im Rohbau waren, ist das ganze Volk Israel versammelt worden und ihnen ist aus dem Gesetz, aus den ersten Büchern Mose vorgelesen worden. Ich denke, das war vielleicht so ein bisschen eine ähnliche Situation wie am Sonntagmorgen hier bei uns, mit einem riesengroßen Unterschied. Und zwar hatte ich keine bequemen Kinosessel. Die sind also die ganze Predigt lang sind die einfach so vor dem Esra gestanden und haben dem zugelassen. Wenn wir das mal testen, steht doch mal, nein, dürft gerne bleiben hocken, aber könnt ihr euch einfach ein bisschen vorstellen, was dort abgegangen ist. Da schläft niemand ein. Die sind voll dabei, weil irgendwie mit der Zeit von Anfang bei wehtun und so weiter. Jedenfalls sind sie vor dem König, vor dem Esra gestanden und haben ihm zugelassen. Und dann hat der Esra aus dem Gesetz anfangen vorlesen. Aus diesen 10 Geboten von Mose. Und plötzlich hat das ganze Volk anfangen rennen. Wir lesen sogar, dass alle Menschen gerannt haben. Es waren nicht nur so ein paar Sentimentale, die jetzt irgendwo berührt worden sind, sondern es haben alle angefangen, ihre Tränen zu vergiessen. Die Botschaft ist angekommen und hat die Hörer mit ihrem Innersten getroffen. Und wenn ich das so lese, dann muss ich sagen, hey, das ist etwas, was sich jeder Pastor wünscht. Stellt euch vor, ich predige voll Feuer und ihr seid alle getroffen. Der fängt an zu heulen, weil er merkt, boah! Und das ist da passiert. Also nicht, dass ihr jetzt alle müsst anfangen zu heulen, es ist also okay so. Aber einfach, dass ihr spürt, was da abgegangen ist. Die Menschen haben nicht einfach die Predigt gut und spannend gefunden, sondern sie sind mit ihrem Herz getroffen worden. Und die Worte, die haben Auswirkungen auf ihr Leben. Die haben nicht mehr so weiterfahren, wie sie bis dann gelebt haben. Es hat keinen gegeben, der alles in dieser Predigt eingeschlafen ist. Keinen, der sich über einen Predigtstil aufgeregt hat oder wo die Kleider vom Pastor irgendwie speziell gefunden hat. Keine abschweifenden Gedanken, sondern alle waren voll dabei gewesen, die der Esra aus diesem Gesetz vorgelesen hat. Alle haben gebannt zugelassen. Und das ganze Volk ist von dem Gehörten so stark getroffen worden, dass sie einfach nur noch Tränen vergossen haben. Wahrscheinlich waren sie über ihren Ungehorsam schockiert, als sie gemerkt haben, dass sie die 10 Gebote von Gott nicht so eingehalten haben, wie sie es gedacht haben. Dass sie gegen Willen von Gott gehandelt haben. Es muss ein trauriger, aber irgendwo durch auch sehr heilsamer Moment gewesen sein. Es sind Tränen von der Traurigkeit vergossen worden über den Ungehorsam, was sie begangen haben. Aber auch Tränen von der Reue, von der Einsicht, was sie gemerkt haben, wir müssen ganz neu anfangen. Tränen sind kein Zeichen von der Schwäche. Und wie wir es hier sehen, Tränen dürfen auch von Männern vergossen werden. Sie haben alle gerannt. Gott freut sich, wenn wir sein Gesetz zu Herzen nehmen. Doch so ein Wandel, wie das Volk hier erlebt hat, soll nicht nur ein Grund zum Traurig sein, sondern es soll ein Grund sein, um ein Fest zu feiern. Darum kommt die Aufforderung von Nehemia. Die Freude am Herrn soll eure Stärke sein. Gott definiert dich nicht mit deiner Vergangenheit oder mit deinen Fehlern in deinem Leben, sondern Gott definiert dich mit seiner Vergebung, die er für dich parat hat. Und das soll uns zum Fröhlichsein und zum Feiern bringen. Darum wollen wir das Fest ein bisschen genauer anschauen. Der Nehemia will das Volk nicht wegen seinen Tränen tadeln und sagen, hey, das gehört sich nicht, hört auf zu rennen. Doch sollen sie nicht beim Traurigsein bleiben, sondern sie sollen sich an Gott freuen. Es ist gut, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind. Doch Gott will jedem die Sünde vergeben. Er möchte jedem einen Neuanfang schenken. Wenn wir das annehmen, dann erfüllt das unser Herz mit Freude. Und wir sind erleichtert. Und wir können ein Fest feiern. Heiligkeit und Freude gehören bei Gott ganz eng zusammen. Und Vergebung macht uns zu heiligen Menschen. Und das soll uns wiederum zur Freude bringen. Wir sehen das beim Volk Israel ganz besonders. Die jüdischen Feste ein bisschen kennen, die wissen, dass sie immer die Umkehren wieder gefeiert haben. Den Auszug aus Ägypten in die Freiheit haben sie gefeiert. Dass Jesus gestorben ist, haben sie gefeiert. So sollen auch wir ein Freudenfest feiern. Bei so einem Freudenfest gehören fette Speisen und süße Getränke dazu. Es ist also eine Mahlzeit, die man sich nicht einfach so immer gönnt, die man jeden Tag hat. Ich habe das als Kind immer sehr cool gefunden bei uns. Bei uns war der Sonntag immer so ein besonderer Tag. Am Sonntag hat meine Mutter etwas gekocht, was sie durch die Woche nicht immer gekocht hat. Es hat immer süsse Getränke gegeben. Das haben wir geliebt, weil es unter der Woche immer noch Wasser oder ungesüßten Tee gegeben. Und am Sonntag hat es mal etwas anderes gegeben. Wir haben auch uns immer schön angelegt am Sonntag. Und auch das Geschirr und das Besteck war am Sonntag anders gewesen. Schöner als unter der Woche. Und so war für mich der Sonntag immer so ein kleines Fest gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das cool gefunden und habe das probiert, unserer Familie auch so einzuführen. Und ich habe gemerkt, es wird immer schwieriger. Weil die Kinder haben plötzlich Termine am Sonntag und sind nicht mehr da. Oder sie finden, ja, jetzt habe ich keine Zeit, wir wollen schnell essen, ich muss dann wieder weiter. Und selber merkt man auch, dass man nach einer strengen Woche nicht mehr noch weiss, was machen. Und so ist das Fest bei uns irgendwo nicht mehr ganz so, wie ich das mir eigentlich gewünscht hätte. Aber Jesus oder Gott fordert uns auf, Freude zu haben und ein Fest zu feiern. Gott freut sich, wenn wir so ein Fest feiern, und das auch um einen Sonntag. An diesem Fest in Israel war es zudem so, dass alle Menschen vom Volk die Möglichkeit haben sollen bekommen, das Fest zu feiern. Also wer nicht so viel Zeit hatte, der ist von anderen eingeladen worden. Wer zu wenig Geld hatte, der ist von anderen unterstützt worden und so haben sie miteinander gefeiert. Hast du auch schon mal gemerkt, dass die Delta-Freude viel eine grössere Freude ist? Sonst ist es ja so, dass wenn man etwas abgibt, dass es kleiner wird, aber bei Freude wird sie eigentlich grösser, wenn man sie teilt. Hast du schon mal gemerkt, wie Tiris gesagt hat, dass Freude unglaublich ansteckend ist? Vielleicht habt ihr die Filme auch schon gesehen, wo einer in einem Bus plötzlich mega anfängt zu lachen und am Schluss lacht der ganze Bus und weiss eigentlich gar nicht, wieso. Weil es ansteckend ist. Es ist auffallend, wie in den ersten 12 Versen im Nehemia Kapitel 8 die Wörter vorkommen wie das ganze Volk oder ganz Israel. Gemeinschaft ist Gott unglaublich wichtig. Gemeinsam sollen sie den Gottesdienst erleben. Gemeinsam sollen sie auf das Wort von Gott hören. Gemeinsam sollen sie ein Fest feiern. Und gemeinsam sollen sie sich an Gott freuen. Es soll eine echte Gemeinschaft sein. Zusammen unterwegs zu sein, fördert eine Gemeinschaft. Und die ist Gott ein unglaublich grosses Anliegen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und er freut sich, wenn wir Christen zusammenkommen und miteinander Gemeinschaft erleben. Darum ist es unglaublich wichtig, dass du heute da bist. Dass wir am Sonntag zusammen Gottesdienst feiern. Gemeinsam. Und uns von dieser Freude von Gott anstecken. Wie aus dem Hören vom Wort Gottes die Betroffenheit und die Traurigkeit beim Volk gekommen ist, so soll auch die Freude ihren Ursprung in Gott haben. Und das soll zum Feiern und zum Fröhlichsein führen. Und man darf uns die Freude auch ansehen. Die positive Einstellung soll man uns ansehen. Wir sollen uns nicht auf Probleme ausrichten, sondern auf Jesus, von dem, was wir heute Morgen gesungen haben. Freude in Gott bedeutet, egal was um mich herum passiert, ich weiss, dass Gott mich lieb hat und dass er mein Leben im Griff hat. Ein Ausspruch, der mir immer wieder zu denken gibt, stammt vom Philosoph Friedrich Nietzsche. Er hat über die Christen folgendermaßen geurteilt. Er hat gesagt, Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Was macht das mit euch? Vielleicht müsst ihr mal am Morgen in den Spiegel schauen und schauen, wie sieht eure Ausstrahlung aus? Seht ihr erlöst aus? Oder irgendwie verknittert, müde? Uns soll man die Freude ansehen. Und wenn so ein Philosoph sagt, dass wenn ich deine Freude ansehe, dann würde ich auch glauben, dann soll das auch ein Grund sein, um das wirklich umzusetzen. Wie sieht es also bei dir aus? Sieht man dir die Lösung an? Sehen wir dir die Freude im Herr an? Wir schauen die Freude noch ein bisschen genauer an. Was hat es denn mit dieser Freude auf sich? Es ist erwiesen, dass Beziehungen, die auf Freude und gemeinsamem Lachen aufgebaut sind, besser oder länger haben. Ein Psychologe hat mit Tausenden von Menschen einen sogenannten Lachtest durchgeführt. Und er ist dabei zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Und zwar hat er herausgefunden, dass ein Kind im Durchschnitt etwa 400 Mal lacht pro Tag. Testet das mal, schaut mal so ein kleines Kind an oder ein grösseres Kind an und schaut mal, wie die immer wieder lachen. Vielleicht beim Spielen oder einfach so Freude am Leben haben. Und jetzt kommt das Erschreckende. Den gleichen Test hat er natürlich auch mit Erwachsenen gemacht. Und er hat herausgefunden, dass die Erwachsenen gerade mal noch 20 Mal lachen pro Tag. 400 gegen 20. Was ist da passiert? Was passiert beim Älterwerden? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich manchmal so im Alltag die müden, enttäuschten, frustrierten Blicke von gewissen Menschen sehe, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich stimmt. Auch bei mir merke ich manchmal, dass wenn ich gestresst bin, dass meine gute Laune vielleicht sehr schnell weg ist. Dass ich mich an Kleinigkeiten störe und dass mir manchmal meine Familie muss sagen, hey, schau doch nicht so böse rein. Aber warum vergeht vielen Menschen mit den Jahren zu lachen und die Freude? Ist die Antwort, dass uns das Leben mit all diesen Pflichten, mit allen Problemen, mit allen Enttäuschungen und vielleicht Schmerzen schlichtweg überrumpelt hat, dass wir einfach das Lachen verlernt haben? Da bleibt vielleicht manchem das Lachen im Hals stecken. Kommen wir später noch zu einer zweiten Möglichkeit. Doch gerade in diesen Situationen, die manchmal so stressig und so herausfordernd sind, wird der Humor ein echtes Geschenk vom Himmel. Der Nehemia sagt nicht, dass der Glaube oder das Vertrauen in Gott unsere Stärke ist. Wäre ja irgendwo durch auch noch logisch. Nein, er sagt Freude. Die Freude, die von Gott kommt, das ist unsere Stärke. Nicht die Freude über die Erfolg. Oder die Freude am Leben. Oder an all deinen Gütern. Oder am Schocki. Oder an was auch immer. Sondern die Freude an Gott ist unsere Stärke. Unsere grösste Superkraft auf dieser Erde sind also nicht unsere Muskeln oder irgendwelche technischen Geräte. Sondern es ist die Freude an Gott. Und da musst du nicht warten, bis alles in deinem Leben perfekt ist. Bis du den richtigen Glauben hast, dass du diese super Kraft haben kannst. Gott ist immer bei dir. Und er ist deine Stärke. In allen Lebenssituationen. Im Hebräischen steht das Wort Stärke auch noch für andere Wörter. Es kann nämlich auch für Zufluchtsort, den ich schon vorgelesen habe, oder für Festung stehen. Und ich finde das ein geniales Wort, eine Festung. Ich gehe immer wieder gerne so Ritterburg-Ruinen anschauen, weil mich das wahnsinnig beeindruckt. Die riesen Festungen, die hier früher gebaut wurden. Warum sind die Festungen gebaut worden? Dass andere nicht reinkommen können, genau. Und jetzt sagt die Bibel, die Freude ist wie so eine Festung. Das heisst, das Böse und das Traurige, das kann gar nicht reinkommen, wenn wir die Festung in unserem Leben haben. Die Freude Gott ist also wie eine Festung in deinem Leben. Und wenn du die Freude in deinem Leben hast, dann hast du so Festungsmauern in deinem Leben. Die Freude Gott ist nicht das Ergebnis von guten Umständen, sondern eine Entscheidung, mich in die Festung hineinzubegeben und mich von Gott zu schützen. Freude ist also auch etwas wie ein geistlicher Kampf, aber wir haben die beste Festung, die wir haben können. Und die Freude hat ziemlich grosse Auswirkungen auf unser Leben. Weil, wie wir schon gesagt haben, sie ist ansteckend. Ich kann sie weiterschenken und sie wird bei mir sogar noch grösser. Sie schützt uns vor Mutlosigkeit, vor Angst, vor Resignation. Wissenschaftler gehen sogar noch weiter und sagen, dass Lachen und Freude die Abwehrstoffe in meinem Blut vermehren und der Herz-Kreislauf-System stärken. Lachen steigert die Konzentration, so sagen wir es. Darum ist es gut, dass man Freude hat an der Schule. Dann kann man auch mehr lernen. Sie entspannt meine Muskeln. Lachen, so sagt die Wissenschaft, haltet jung. Und jetzt möchte ich zu der nächsten These kommen. Vielleicht müssen wir darum sagen, wir lachen nicht weniger, weil wir alt werden, sondern wir werden unglaublich schnell alt, weil wir zu wenig lachen. Wahre Freude verändert mein Leben. Wahre Freude fängt in meinem Herz an. In einer Welt voller Schmerz und Konflikten brauchen wir mehr humorvolle und fröhliche Menschen. Willst du so ein Mensch sein? In deiner Umgebung, in deinem Umfeld? Aus eigener Kraft kannst du das nicht tun. Und darum ist es auch wichtig, es ist nicht einfach die Freude, die unsere Stärke ist, sondern die Freude von Gott ist deine Stärke. Gott möchte dir helfen, dass du Freude hast. Ich möchte eine weitere Person anfügen, und zwar der Hiob. Der Hiob, der in der Bibel vorkommt, den kennen die meisten einfach so als armer Mann, der ganz viel verloren hat, der ganz viel Leid erlebt hat. Aber in Wirklichkeit war der Hiob ein sehr humorvoller Ermutiger. Er sagt nämlich von sich selber in Hiob 29, Vers 24, «Wenn sie mutlos waren, lächelte ich ihnen zu und mein froher Blick richtete sie auf.» Ich finde das eine geniale Aussage. Und ich glaube, das könnten wir alle tun in unserem Umfeld. Wenn du mutlosen Menschen begegnest, lächle ihnen zu und dein fröhlicher Blick, der wird sie aufrichten, wird ihnen weiterhelfen. Der Hiob hat gewusst, was es heisst, Freude am Herr ist meine Stärke und diese Stärke kann auch zur Stärke von meinen Mitmenschen werden. Ein fröhlicher Mensch lässt seine Reaktion nicht von den Umständen bestimmen, sondern hat in mutlosen Zeiten ein Lächeln auch für andere parat. Lachen über sich selber oder lachen trotz der Schwierigkeiten, die wirken sehr oft Unglaublich heilsam. Und zum Abschluss noch ist ein Zitat von einer für die älteren Leute sehr bekannten Person, der Charlie Chaplin. Wer von den Kindern kennt den Charlie Chaplin noch? Niemand? Wir zeigen ein Bild, vielleicht kennt ihr ihn dann. Wer kennt den Mann? Okay, liebe Eltern, macht Weiterbildung mit euren Kindern. Der Typ hat mal gesagt, Lachen sorgt dafür, dass die Bösartigkeit vom Leben uns nicht ganz und gar überwältigt. Und er hat den Menschen Freude gebracht mit seiner humorvollen Art. Und wer ihn kennt, der weiss, meistens bei seinen Sketches, die er gemacht hat, ist immer irgendeine Tollpatschigkeit von ihm der Ursprung gewesen und er hat sich irgendwo aus dieser Situation herausretten müssen. Also er lacht über sich selber und bringt anderen eine Freude. Somit ist Freude am Herr auch im Umgang mit dem Bösen sehr entscheidend. Denn der Teufel, der kennt die Freude nicht. Der kennt die innere, tiefe Freude, die unsere Stärke ist, nicht. Darum ist die Freude eines der grössten und sichtbarsten Zeichen von unserem Glauben und von unserer Hoffnung überhaupt. Ja, wer hat mehr Grund zur Freude als Christen? Denn wir laufen nicht in eine ungewisse Zukunft. Weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der eine wunderbare Zukunft für uns parat hat. Eine Ewigkeit bei ihm, die nicht mehr von Leid und Schmerz geprägt ist, sondern von Frieden und von Freude. Und ich glaube, Gott hat viel mehr Humor, als wir das manchmal denken. Ich stelle mir manchmal so Gott vor, wenn ich irgendwie wieder so etwas Dummes gemacht habe, dass er im Himmel ist und lächelt. Und denke, ich habe es schon gesehen. Aber schau, es kommt schon wieder gut, ich helfe dir wieder. Ich glaube, dass Gott viel mehr lächelt, als wir denken. Auch wenn dir ein Erfolg passiert ist, glaube ich, dass Gott Freude hat an dir. Und darum lässt es uns Gott gleich tun. Wir wollen uns freuen über all das Gute, was Gott in unserem Leben tut. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir von dir dürfen Freude empfangen, immer wieder neu. Auch dort, wo wir herausgefordert sind, auch dort, wo wir nicht weitersehen. Und danke, dass du versprochen hast, dass die Freude in dir unsere Stärke, unsere Festung ist, die uns schützt. Gerade in dieser Bösartigkeit von dieser Welt, wenn wir so in die Welt schauen, was alles abgeht, so wenn wir auf dich schauen und uns an dir erfreuen. All dem Guten, was du in unserem Leben tust. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns immer wieder für die Freude entscheiden können. Dass wir auf das Gute schauen, was uns Freude schenkt. Und so eine ansteckende Freude haben können für andere Menschen, die auch in ihnen eine Stärke sein und werden kann. Danke, dass du uns erfüllst mit all dem, was du für uns parat hast. Amen.